Herr Dr. Michael Andrik, ich freue mich riesig, dass ich Ihnen persönlich endlich mal begegnen darf. Und ich habe Sie schon lange verfolgt, habe viele Interviews von Ihnen gesehen und verfolge Ihre Arbeit. Und wir haben einen kurzen Moment, haben wir hier auf der Atlas-Initiative, um über so vielleicht die drängenden Fragen unserer Zeit zu sprechen. Ich hatte Gelegenheit, bei Ihrem Vortrag noch einen kurzen Text mitzubekommen, einen kurzen Ausdruck. Sie haben gesagt, Freiheit ist die Möglichkeit, anders zu denken und zu handeln und dadurch anders zu leben als andere Menschen im gesellschaftlichen Umfeld. Wir sind auf dem Freiheitskongress. Können Sie diesen Begriff ein bisschen ausführen?
Ja, Freiheit ist ja eines von diesen Megakonzepten, wo immer so eine Nebelgefahr besteht, dass man also nicht so genau weiß, was man damit meint. Und deswegen habe ich meinen Vortrag begonnen mit dieser Definition. Und mir ist wichtig, dass Freiheit niemals in Gänze oder absolut existieren kann, denn das wäre eine uneingeschränkte Willkür. Und auch der Rechtsstaat ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass er eben die Willkür, die freie Verfügung des Einzelnen über sich selbst und über die Dinge einschränkt. Also wir haben Räume für freies Handeln. Und diese Definition betont eben sehr, dass wenn es Freiheit gibt, dann ist sie immer in Graden vorhanden. Und sie wächst auch in kleinen Schritten an und sie wird in kleinen Schritten zurückgedrängt. Also eine andere Sache, die ich sehr betont habe im Vortrag, ist, wenn Sie sich moralisch einschüchtern lassen in der politischen Diskussion und dann sagen Sie Ihre Meinung vielleicht gar nicht mehr, wie viele Mitbürger das heute tun, oder Sie fangen an, sich zu wattieren und sagen, ah, ich bin ja kein Linker, kein Rechter, kein Fremdenfeind oder kein sonst was, aber das möchte ich eigentlich sagen, wenn man solche Schritte tut, dann vermindert man die Freiheit, nicht nur für sich selber, sondern auch für sein Umfeld, weil man signalisiert, oh, hier ist Angst im Raum, hier gibt es eine Bedrohung, auf die ich achten muss. Ja? Wenn ich aber hingegen einfach freundlich und offen meine Meinung sage und das direkt tue, auch wenn es eine Überwindung kostet, dann erweitere ich den Raum der Freiheit etwas. Denn dann können Leute was anderes hören, was sie noch nicht gehört haben. Sie können also anders denken als bisher und dann können sie auch anders handeln als bisher. Und so können sie ihre Freiheit verwirklichen. Also ich bin ein Anhänger von einem Freiheitsbegriff, der sehr die Eigenverantwortung betont und der darauf hinweist, dass Freiheit immer in Graden vorhanden ist und dass wir immer alle aufgerufen sind, die bestehenden Freiheitsräume zu beanspruchen und so zu verteidigen, aber auch da, wo wir meinen, dass Freiheit unrechtmäßig eingeschränkt wird, wo man mir vorschreiben will, was ich denken und tun soll, obwohl es dafür gar keinen zwingenden Grund gibt, dass wir dort uns auch dagegen positionieren.
Ich mag Ihre Ausdrucksweise, Sie haben so ein schönes Deutsch. Es ist ein Genuss, Ihnen immer zuzuhören in Interviews. Man soll seinen Gast nicht zu sehr loben, habe ich mal gelesen. Aber wenn ich jetzt die Masterfrage stelle, wo stehen wir denn in Sachen Freiheit in unserem Land, wenn schon das Teilen von einem Bild, das ein anderer gepostet hat, schon zu Hausdurchsuchungen und Strafen drakonischer Art führt? Was ist passiert mit dem Freiheitsbegriff, den wir eigentlich immer so vor uns hergetragen haben?
Machen wir das mal an einem Witz fest. Mein Großvater hat mal eine Woche im Arrest verbracht in Nordwestmecklenburg, in Grevesmühlen, weil er im Suff gesagt hat, was ist der Unterschied zwischen dem Staatschef der DDR damals und einer Straßenbahn? Und dann war die Antwort, die Straßenbahn hat mehr Anhänger.
Okay.
Wenn ich heute diesen Witz über Friedrich Merz erzähle, werde ich nicht direkt im Arrest landen.
Ja.
Aber ich kann mir schon die Frage stellen heute ernsthaft als Publizist, diese Verschärfung des Strafgesetzes gegen Politikerbeleidigung, also Beleidigung von Personen, Verächtlichmachung von Personen des öffentlichen Lebens, könnte da jemand im Publikum sein, der sagt, das war eine Verächtlichmachung, die geeignet ist, die Amtsführung und so weiter. Da gibt es ja Gummiformulierungen in der neuen Gesetzesvorlage und in dem neuen Gesetz, dass ich mich fragen muss, kann ich das eigentlich sagen oder kriege ich dann vielleicht einen Strafbefehl dafür, dass ich das gesagt habe?
Stichwort Delegitimierung.
Ja, also das bedeutet, ich will damit sagen, wieder zurückkommen zu dem Freiheitsbegriff, den ich vorhin dargestellt habe. Freiheit gibt's in Graden. Und dass wir diesen Witz so diskutieren, zeigt, dass wir keine uneingeschränkte Redefreiheit mehr haben, weil sie mit juristischen Kautelen schon belastet ist. Und davon müssen wir weg. Ja, davon müssen wir weg. Wir haben auch andere strukturelle Einschränkungen einer freien Selbstverwirklichung. Sehen Sie, wir haben 8000 Mitarbeiter von Verfassungsschutzorganisationen. Diese Verfassungsschutzorganisationen berichten in der Spitze immer direkt an die Innenminister der Länder und des Bundes. Das sind weisungsgebundene Beamte. Das bedeutet, um es mal konkret zu machen, das bedeutet, da sind 8000 Leute, das sind rein rechnerisch 500 pro Bundesland, die nichts anderes tun, als im parteipolitischen Sinne des Innenministers nach Gegnern unserer Demokratie zu schauen. Das ist nicht gut. Diese Behörde sollte es so gar nicht geben, denn das übt auch einen Einschüchterungsdruck aus auf bürgerschaftliche Selbstorganisation, auf freie Meinungsäußerung. Dasselbe könnte man auch sagen über die Tatsache, dass wir in Deutschland Staatsanwaltschaften haben, die politisch kontrolliert werden. Das kann es in einem Rechtsstaat auch nicht geben. Wir haben also ganz dringende Reformbedarfe, um überhaupt zu einem öffentlichen Raum zu kommen, in dem man frei und ungezwungen seine Meinung gerne sagt, weil man weiß, man nimmt damit auch Einfluss auf die Politik. Heute kann ich mir sehr sicher sein, dass die ganz offenkundigen Verstöße gegen Grundrechte, die in der Mehrheitspolitik begangen worden sind während der Corona-Jahre, die werden in Deutschland nie juristisch aufgearbeitet werden, weil die Staatsanwaltschaften politisch abhängig sind. Das gibt's in einem Rechtsstaat nicht. Und wir müssen mutig sein und ganz offen sagen, nein, die Mehrheitspolitiker heute noch, jedenfalls sieht es ja noch so aus, als wäre das eine knappe Mehrheit, die sich hinstellen und sagen, wir haben in Deutschland das beste Deutschland aller Zeiten, wir haben die freiheitlichste Ordnung aller Zeiten, den müssen wir freundlich und sachbezogen widersprechen und sagen, wie wäre es denn, wenn wir in Deutschland tatsächlich mal zu Demokratie kommen würden, das heißt zu einer echten Gewaltenteilung und Volkssouveränität. Das wäre aber ein anderes System, als die Bundesrepublik heute ist. Da müssten wichtige Modifikationen vorgenommen werden. Also man müsste wegkommen von der Listenwahl der Hälfte der Parlamente. Man muss wegkommen von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich über Beauftragte der Ministerpräsidenten in einer Kommission beliebig viel Geld selber zusprechen kann und der dann kontrolliert wird von Rundfunkräten, die in Parteifreundeskreisen der Regierungsparteien organisiert sind. Schon wenn ich das alles formuliere, ich bitte Sie, wir sind ein weitgehend funktionierender Rechtsstaat mit hohen Sozialstandards, das muss man sagen. Ja. Ja, es gibt viel, für das es sich in Deutschland zu kämpfen lohnt und auch zu leben lohnt hier. Es gibt aber auch viel, wo wir sagen müssen, jetzt mal ernsthaft, wollen wir freiheitlich zusammenleben, dann brauchen wir institutionelle Reformen.
Ja. Also wenn Sie das so kurz zusammenfassen, das ist schon wirklich, wie grotesk es eigentlich ist, dass auf der einen Seite der Staat so als das Beste aller Systeme propagiert wird, das wir je hatten, und auf der anderen Seite so eklatante Mängel sind wie Paragraph 146 GVG, ne, das, was Sie gerade erwähnt haben, die Weisungsgebundenheit der Staatsanwälte. Eigentlich sind wir gar kein Rechtsstaat in diesem Sinn.
Ja. Es gibt allerdings eine wichtige Sache, und manchmal erlebe ich das in dem sehr regierungskritischen Spektrum, dass es nicht genug bedacht wird. Aber mir ist es sehr wichtig. Normale Mitbürger, die tagsüber arbeiten, mittleres Einkommen verdienen und sehen müssen, dass die Dinge klappen, ne? Weil sie eben nicht einen Beauftragten schicken können, der ihnen Steuergelder besorgt, wie das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk heute funktioniert. Die haben oftmals gar nicht die Zeit, und solange das Leben funktioniert, sehen sie vielleicht auch gar nicht die Notwendigkeit, so ein tiefes kritisches Bewusstsein zu entwickeln. Ja? Und deswegen würde ich immer versuchen, also mein Anliegen ist, dass ich hoffe, das gelingt, ich möchte meinen Mitbürgern nicht zum Vorwurf machen, auch nicht implizit, ja, durch mein Auftreten, dass sie diese Dinge nicht wissen. Ich möchte sie nur darauf hinweisen und ihnen beim Erkenntnisprozess helfen und sagen, seht mal, dass man diese Sterbewelle beobachtet hat, nach den sogenannten Corona-Impfungen, ja, und dass das kaum berichtet wird und dass da kaum die Verantwortungsfrage gestellt wird. Leute, das hängt damit zusammen, dass die Strukturen so sind, wie sie sind. Das heißt, diese Strukturen sind jetzt zu einem Problem geworden. Dass man noch bis vor kurzem in großen deutschen Medienmarken einen Lobpreis auf die Effektivität der mRNA-Injektionen lesen kann. Immer noch. Ja. Obwohl die Tatsachen längst auch parlamentsamtlich in den USA, in England, in Italien längst aufgearbeitet sind, dass das alles nie gestimmt hat, dann muss man den lieben Mitbürgern sagen, seht mal, der Unterschied zwischen einem Menschen, der mehr investiert hat in seine Lesediät und jemandem, der einfach abends mal reingeseppt hat in seine drei großen Sendungen und dann ins Bett geht, dieser Unterschied ist heute manchmal, dass die einen kein Medizinalexperiment an sich haben durchführen lassen Und die anderen haben es an sich durchführen lassen und sind vielleicht jetzt krank. Manche sind daran ja auch gestorben. Mhm. Das heißt, Mitgefühl haben, dass so eine Erkenntnis auch langsam aufgebaut werden muss, wenn es einen realweltlichen Anlass dazu gibt. Nicht jeder kommt als kritischer Intellektueller auf die Welt. Mhm. Und ich glaube, wir haben im Moment sehr viel Anlass. Ich habe auch ein bisschen in meiner Ansprache darüber gesprochen. Wir haben sehr viel Anlass im Moment zu bemerken, Mensch, das, was medial uns da entgegenkommt, das scheint mit den wirklichen Sachverhalten der Welt nur noch ganz lose in einer Verbindung zu stehen. Und da gibt es viel Stories, die uns erzählt werden, die sehr, sehr dünne Sachgrundlage haben. Und dafür die Sensibilität zu stärken, ich glaube, dass es wichtig ist, weil das wird dann auch dazu führen, dass das nächste Mal, wenn Politik übergriffig werden möchte, mehr Menschen da stehen und sagen, aber nicht mit mir.
Mache ich nicht mit. Ja. Wie sehen Sie denn so, oder wie zeichnen Sie das Stimmungsbild in unserer Gesellschaft? Wir haben einen Osten, der jetzt nach neuesten Umfragen also dunkelblau ist, wirklich. Also ich habe 39% in irgendeinem Bundesland gelesen. Ich glaube, Mecklenburg, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, der ganze Osten hat sich diesem allgemein aufgeordneten Narrativ entzogen und das meandert auch immer mehr Richtung Westen hinaus. Wie Sie gerade auch gesagt haben, die Leute haben noch gar nicht die Notwendigkeit, jetzt da sich alternativ zu informieren und ihr Wissensbild aufzubauen. Aber mein Eindruck ist, dass in den nächsten Jahren durch die Zwänge einfach der Gesellschaft, also es kostet alles immer mehr Geld, es gibt immer weniger Jobs, das gesellschaftliche Leben baut insgesamt ab. Glauben Sie, dass da so ein Umdenken stattfinden kann in naher Zukunft oder halt in den nächsten Jahren aufgrund der äußeren Zwänge überhaupt?
Ich möchte an alle Anhänger der aktuellen Regierungsparteien appellieren, sich der Volkssouveränität nicht zu verweigern. Und das bedeutet, es darf nicht in der Breite der Bevölkerung der Eindruck entstehen, dass man seine Regierung nicht mehr abwählen kann. Und ich denke, dass nach der letzten Bundestagswahl, ich habe darüber auch geschrieben, weil mich das sehr bewegt hat, ich habe den Koalitionsvertrag genau studiert und habe ihn dann verglichen mit der Ampelpolitik und habe darüber einen zweiteiligen Essay in der Berliner Zeitung geschrieben, den habe ich mit Bedacht genannt, ein deutsches Regime tritt zutage. Wir sind ja gewohnt, von Regimes immer nur in undemokratischen Ländern der Achse des Bösen sozusagen zu sprechen. Aber als Analysekategorie kommt mir das mehr und mehr in den Sinn, denn wenn Sie den Koalitionsvertrag der Merz-Regierung lesen, dann ist das an manchen Punkten eine sogar radikalisierte rot-grüne Politik. Mhm. Und ich zum Beispiel an dem Punkt, dass man also ein rechnerisches Konstrukt wie Klimaneutralität in den Rang eines Grundgesetzinhaltes erhoben hat. Das ist eine Radikalisierung der Klimapolitik. Egal, wie man jetzt diese Klimapolitik einschätzt, ob sie ein roter, ein grüner, ein gelber oder ein blauer sind oder ein schwarzer, das interessiert mich in diesem Moment gar nicht. Aber wir müssen in Deutschland einen Politikwechsel wählen können. Und wenn Sie sich das Wahlergebnis der letzten Bundestagswahl ansehen, zusammen mit den demoskopischen Erhebungen, die es gab, welche Koalition bevorzugen Sie, dann ist ganz eindeutig, das Volk in Deutschland wollte eine Mitte-Rechts-Regierung, die deutlich weggeht in puncto Migration, in puncto Klimapolitik, in puncto Energiepreise, in puncto Industriepolitik, die deutlich sich wegbewegt von dem Ampelkonsens. Das war aber nicht möglich, weil man, obwohl sie erlaubt ist, die AfD und auch teilweise das BSW als moralisch verwerfliche politische Kräfte demagogisch dargestellt hat und gesagt hat, hier dürft ihr nicht hin, das ist eine Brandmauer. Ich möchte darauf hinweisen, das Konzept der Brandmauer ist undemokratisch, denn es bedeutet, dass ich das politische Feld aufteile in mich und meine Freunde, das sind die guten Menschen, und die anderen Bürger, die sind falsch, die etwas Falsches wählen, die sind moralisch verächtlich und dürfen an der Gestaltung des Gemeinwesens nicht teilnehmen. Das ist die geistige Vorwegnahme des gewaltsamen Konfliktes. Das ist die geistige Vorwegnahme einer bürgerkriegsartigen Situation. Das besorgt mich sehr. Und ohne mich selber parteipolitisch zu positionieren, wir müssen unter allen erlaubten Parteien in Deutschland koalitionsfähig sein. Sonst können wir den Willen der Bevölkerung nicht abbilden. Und dann bleibt nur die Radikalisierung der heutigen Regierungsfraktion, die dogmatische Verhärtung, wie wir das gesehen haben bei den pseudomedialen Ereignissen, zum Beispiel rund um diese angebliche neue Wannsee-Konferenz und andere Regierungs-PR-Tricks, die diese demagogische Ausgrenzung ganzer großer Bevölkerungsteile immer weiter radikalisieren. Oder es bleibt uns am Ende irgendwann zu befürchten, dass es sogar zu gewaltsamen Ausschreitungen kommt. Das macht mir große Sorgen. Ich habe 3 Kinder, ich will das nicht. Ich möchte, dass wir zurückkehren dazu, jeden Bürger als gleichberechtigt zu betrachten zur Gestaltung der Politik. Und das bedeutet, wir müssen um des sozialen Friedenwillens diese Brandmauer-Rhetorik überwinden. Und die Politiker von Union, SPD und Grünen und auch teilweise von FDP müssen verstehen, dass Demokratie nicht bedeutet Machtsicherung für mich. Demokratie bedeutet Umsetzung des Bevölkerungswillens in eine Politik, die eine Mehrheit für eine Periode von Zeit mitträgt. Davon sind wir heute in diesem moralisch verhetzten politischen Raum, den wir haben, sind wir davon weit entfernt. Ich nenne das in meinem vorletzten Buch das Moralgefängnis. Und wir müssen da raus, sonst kann das sogar in Gewalt ausarten.
Glauben Sie, dass die Ernennung der neuen Verfassungsrichter, 2 Damen, ein Herr, in der letzten Septemberwoche, dass diese Spaltung der Gesellschaft noch zunimmt? Weil mit der Frau Kaufold ist ja da eine, manche bezeichnen sie als extreme Aktivistin, gewählt worden, die auch eine gewisse Transformation der Gesellschaft zu Lenkungsgremien vorsieht oder auch dieses AfD-Verbot vielleicht mit anstößt. Thema Charlie Kirk spielt damit, dass dann eine Radikalisierung auf Seiten der politischen Linken weiter einhergeht, weil wenn die AfD wirklich verboten werden würde, würden sich ja die Machtverhältnisse im Parlament schlagartig verändern, dann wäre plötzlich Rot-Grün wäre dann sozusagen die Hausmacht und damit natürlich dann auch dieser Gedanke, dass, ich sag's mal, das Dritte Reich nachträglich zu verhindern wollen, indem man die AfD wegmacht. Was glauben Sie, ist das eine Zeitqualität, die wir jetzt gerade beobachten, wo es ganz schnell ins Extreme kippen kann?
Ich habe eben schon gesagt, ich befürchte, dass ein fortgesetztes Wegschauen von den tatsächlichen Meinungsverhältnissen im Land. Das muss bei ganz normalen Bürgern, die sich nicht mehr repräsentiert sehen, zu Frustration führen. Und Frustration sucht sich immer Ventile. Und deswegen, ich kann nur hoffen, dass die Parteien, die sich heute selber bezeichnen als die demokratischen Parteien, was eine Anmaßung ist, ja, dass die erkennen, dass es höhere Güter gibt als ihren eigenen Verbleib an der Macht, ihre eigenen Pensionsansprüche, die Platzierung ihrer Freunde in irgendwelche Ämter durch die Regierungsgewalt. Ich denke da zum Beispiel an die oberen Bundesbehörden, die ja nach Parteiproporz mit Vertrauensleuten besetzt werden, was uns beim Thema RKI während der Corona-Krise ja nun mal deutlich demonstriert worden ist, was das bedeutet. Das ist nämlich ein weiteres Korrektiv für eine wild agierende Regierungsmacht einfach ausgefallen ist. Das ist ja mittlerweile aufgrund der Veröffentlichung der Protokolle amtlich, dass die Politik dort willkürlich hineinregiert hat und wissenschaftliche Erkenntnisse gar nicht zum Tragen kamen. Ich kann nur hoffen und appellieren an alle die Menschen, die bisher die traditionellen Regierungsparteien unterstützen. Das ist ihr Recht, die können sie wählen. Ich habe nichts gegen den Unionswähler oder gegen den SPD-Wähler. Und die Politiker, die diese Wähler repräsentieren, dass sie erkennen, nein, es ist nicht richtig, politische Angelegenheiten zu moralischen, gut-böse Entscheidungen hochzustilisieren. Denn das kann am Ende nur in eine radikale Konfrontation führen, bis hin zu Gewalt. Und das darf uns nicht passieren. Das darf uns nicht passieren.
Können wir dadurch die Freiheit, um den Bogen wieder zu schlagen zur Atlas-Initiative, können wir dadurch die Freiheit behalten, dieses kostbare Gut?
Am Ende hängt es an vielen Einzelnen, die sich in bestimmter Weise entscheiden. Es gibt eine schöne, in Tolstois Krieg und Frieden gibt es eine sehr schöne kleine Theorie der Geschichte, wo Tolstoi sich darüber Gedanken macht, sind es die großen Männer und Frauen, die die Geschichte machen durch ihre Handlungen? Oder ist es etwas anderes? Und Tolstoi hat dann dieses schöne Bild, er sagt, die Geschichte ist wie in der Mathematik ein Integral. Das heißt also, viele kleine Faktoren führen zu einer Kurve, zu einer Entwicklung. Und er sagt, es sind die gleichgerichteten Bestrebungen vieler, vieler Menschen in kleinen Alltagssituationen, die das gesellschaftliche Klima und die politischen Mehrheiten verschieben und die politische Realität neu gestalten können. Und das muss für uns als und ich gehöre nicht zur Atlas-Initiative, ich habe hier heute gesprochen, ich mache mich mit keinen Vereinen oder Parteien gemein, ich bin Philosoph, ja, ich bin nicht dabei in diesem Sinne. Aber ich rede hier gerne, weil ich glaube, dass eine starke Betonung individueller Verantwortung und Freiheit tatsächlich eine Zutat ist, die wir jetzt brauchen, um in friedlicher Weise diese Gesellschaft wieder liberal zu öffnen und zu einer demokratischen Normalität zurückzufinden. Es ist nicht demokratische Normalität, dass der Vorsitzende und heutige Bundeskanzler, also der Vorsitzende der CDU und der heutige Bundeskanzler, dass der sich als eine Art Olaf Scholz Nummer 2 geriert in der Öffentlichkeit, um die Akzeptanz eines immer kleiner werdenden Parteienspektrums zu behalten, was mittlerweile 30% grob der Bevölkerung als Unmenschen ausgrenzen möchte. Das ist alles keine demokratische Normalität. Und ich wünsche mir, dass wir zu der wieder zurückfinden.
Herr Dr. Michael Antwick, ich sage herzlichen Dank für dieses Gespräch und eine kleine Bitte. Sollte man irgendwann mal, sollte Sie der Ruf ereilen für irgendein Regierungsamt, gehen Sie dem bitte nach. Wir brauchen Menschen mit Ihren klaren Worten. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.